Cornelia Richter, die neue Bischöfin der Evangelischen Kirche, AB, also Augsburger Bekenntnisses, wurde am Samstag, 8. November, in einem Festgottesdienst im Wiener Museumsquartier in ihr Amt eingeführt. Mit der Amtseinführung trat sie ihr gesamtösterreichisches Leitungsamt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche an. Im Mai war sie mit überwältigender Mehrheit zur Bischöfin gewählt worden. Sie ist die erste Bischöfin in der Geschichte der Evangelischen Kirche in Österreich. Sie ist für 12 Jahre gewählt. Knapp vor ihrer Amtseinführung gab sie der Kooperationsredaktion der österreichischen Kirchenzeitungen, dem Sonntag, der Zeitung der Erzdiözese Wien und Radio Klassik Stephansdom ein Interview und daraus hören Sie heute Ausschnitte. Cornelia Richter ist 55, sie ist im oberösterreichischen Bad Gäusern im Salzkammergut aufgewachsen und trotz vieler Jahre in Deutschland hat sie das österreichisch gefärbte Deutsch in ihrer Ausdrucksweise nicht verloren.
Das ist ganz einfach, weil ich von Geburt an Österreicherin bin. Ich bin in Bad Gäusern geboren und aufgewachsen. Deswegen spreche ich ja gäuserisches Dialekt, wie allweil. Wenn ich dort bin, fällt es mir auch schwer, etwas anderes zu sprechen als den Dialekt. Und dann habe ich ja trotzdem danach auch noch 20 Jahre in Wien gelebt, Studium und einfach sozusagen, man geht aus Wien nicht so schnell weg, auch wenn man in Deutschland tätig ist, Familie ist da. Und das bedeutet, dass ich all die Jahre sehr, sehr, sehr viel auch in Österreich war. Der Weg nach Deutschland war trotzdem logisch, weil meine Eltern Deutsche von Geburt an sind. Und das hat zu der lustigen Situation geführt, dass wir zu Hause mit unseren Eltern Hochdeutsch gesprochen haben, in Gäusern Dialekt. Und als ich dann nach Wien gekommen bin, und das geht mir auch jetzt wieder so, muss ich mich ein bisschen bemühen, nach der Schrift zu sprechen. Das ist noch nicht ganz internalisiert.
Zum Lebenslauf von Cornelia Richter. Ihr Vater war evangelischer Pfarrer, ihre Mutter über viele Jahre Organistin in der örtlichen Kirche. Ihr Theologiestudium absolvierte Richter in Wien und München. Darauf folgten Aufgaben als wissenschaftliche Mitarbeiterin an theologischen Fakultäten in Wien, Marburg und Kopenhagen. Lehrtätigkeiten führten sie nach Hermannsburg, Zürich und Gießen. 2011 folgte dort die Berufung auf den Lehrstuhl für systematische Theologie und Ethik. 2012 wurde sie sowohl nach Bonn als auch nach Kiel berufen und entschied sich für die Uni Bonn. Dort war sie von 2012 bis 2020 Professorin für systematische Theologie mit Schwerpunkt in der Lehramtsausbildung. Seit 2020 hat Richter die Bonner Professur für Dogmatik und Religionsphilosophie inne. Seit 2012 ist sie zudem Co-Direktorin des Bonner Instituts für Hermeneutik. Seit 2024 lehrt Richter auch an der University of St. Andrews in England, in Großbritannien. Von 2020 bis 2024 leitete Richter als erste Dekanin die evangelisch-theologische Fakultät und seit 2024 als erste Frau ist sie Vorsitzende des Senats der Uni Bonn. Neben den aktuellen theologisch-dogmatischen Arbeitsschwerpunkten ist Richter Expertin im interdisziplinären Feld der Resilienzforschung. Während ihrer umfassenden Lehrtätigkeit in Deutschland hat Cornelia Richter den Kontakt zur oberösterreichischen Heimat nicht abreißen lassen. Als Pfarrerin im Ehrenamt gestaltete Richter hier Gottesdienste und Amtshandlungen. In Bonn wirkt sie seit 2012 regelmäßig als Predigerin und Liturgin an der Schlosskirche, die sie seit 2024 als Universitätspredigerin leitet. In verschiedenen Bereichen arbeitete Richter in den letzten Jahren in der Evangelischen Kirche Deutschland, der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie der Evangelischen Kirche AB in Österreich mit. Mit überwältigender Mehrheit ist Richter am 23. Mai von der Synode zur ersten Bischöfin der Evangelischen Kirche AB in Österreich gewählt worden. Aktuell gehören der Evangelisch-Lutherischen Kirche über 237.000 Menschen in 199 Pfarrgemeinden in ganz Österreich an. Cornelia Richter hat nun ihre universitäre Aufgabe in Bonn beendet. Wie schwer ist dir denn das gefallen?
Also die letzten Wochen, das letzte Jahr, war schon ein großes Ringen, ob ich wirklich die Universität verlassen sollte. Weil wenn man Wissenschaftlerin dann ist man das mit Leib und Seele. Das ist ja nicht ein normaler Beruf zum Geldverdienen, sondern das hat auch sehr viel mit innerer Berufung zu tun und auch mit einfach einer Leidenschaft für das Fach. Und deswegen bleibt man das dann auch. Gerade jetzt die letzten 4 Wochen, wo ich noch einmal in Bonn alles abgeschlossen habe und mich also kopfüber in diese Universität noch einmal reingestürzt habe, auch weil wir gerade den Exzellenzwettbewerb in der entscheidenden Phase bestritten haben gemeinsam. Das war schon wieder eine Zeit, wo ich gedacht habe, Uni ist einfach das Beste. Es ist einfach großartig. Vor allem diese Wissenschaftswettbewerbe, die finde ich wirklich extrem herausfordernd und spannend. Das ist aber die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich die Tränen dann gerne in Bonn gelassen habe und schon beim Herfahren dann gedacht habe, na, es ist schon auch schön, nach Wien zu kommen. Und jetzt, wo ich da bin, ist es auch keine Frage. Ich freue mich sehr, jetzt in Wien zu sein. Ich freue mich auf die Amtsübernahme. Dieses Haus ist sehr, sehr freundlich und fröhlich und auch in einer gewissen Weise jetzt schon vertrauensvoll, obwohl man sich gar noch nicht so gut kennt. Das ist wirklich, also es gibt keine Hürde des Ankommens.
Cornelia Richter ist Tochter einer Organistin, kennt also die Kirche innen von oben. Was macht das aus?
Man ist immer oben auf der Empore, man hat immer die gesamte Gemeinde im Blick oder könnte sie im Blick haben, je nachdem, wo man hinschaut. Zugleich ist es so, dass man das liturgische Geschehen meistens nur über den Spiegel sieht und hofft, dass man versteht, was jetzt gerade unten gesagt wird und der Einsatz stimmt. Aber es gibt noch eine zweite Perspektive und die habe ich in der Bonner Schlosskirche geliebt. Die Orgeln sind ja nicht immer im vorderen Bereich, so ist es in Gäusern, sondern die sind ja meistens an der Rückseite, also über dem Eingangsportal. Und das heißt, den eigentlich besten Blick auf die Orgel haben natürlich diejenigen, die die Messe zelebrieren oder den Gottesdienst feiern. Und das bedeutet, dass ich vor allem in Bonn, wo wir die beste Orgel in ganz Bonn haben, eine wunderbare, wirklich eine erhabene Schönheit, dass ich da, wenn ich den Gottesdienst geleitet habe, die Gemeinde gesehen habe, unten und oben hat sich diese fantastische Orgel erhoben. Wirklich, das war eine ganz besondere ästhetische, atmosphärische Sache. Und deswegen finde ich beide Blickweisen gut. Die Gemeinde sieht die Orgel eigentlich selten, sie hört sie.
Die neue evangelische Bischöfin Cornelia Richter war jahrelang im universitären Betrieb, wie Sie im Lebenslauf erfahren haben, tätig. Wie beeinflusst dies nun Ihre Amtsführung?
Ich glaube schon massiv, weil ich gewohnt bin und es gar nicht anders kann, als dass, wenn Probleme auf dem Tisch liegen oder Konflikte oder was auch immer, also jedenfalls alles, wo man was tun muss in Kirche, dass ich gewohnt bin, immer erst einmal zu schauen, worum geht es wirklich? Was ist eigentlich das eigentliche Problem dahinter? Und dann zu schauen, wie kann man das bestmöglich angehen? Und bestmöglich in dem Fall heißt aber eben nicht nur kommunikative Strategie oder ich sag mal, wer sind eigentlich, wenn es jetzt zum wirklichen Konflikt kommt, wer sind eigentlich die Streitparteien? Sondern bei mir geht immer sofort die Frage auch mit auf, wieso ist das eigentlich ein Streitthema und was steckt da tiefgründiger dahinter? Und ich glaube, das hilft sehr. Das wird zwar erst einmal vielleicht ein bisschen irritierend, weil ich dadurch sicherlich bei manchem erst einmal länger in der Analyse bleibe und herauszufinden versuche, was die Gründe sind, bevor ich eine Entscheidung treffe. Aber wenn das einmal sich eingespielt hat, denke ich, dass es schon zum Vorteil ist. Das ist, und damit geht einher, dass ich viele, viele Kolleginnen und Kollegen aus den deutschen Universitäten, aber auch, also auch aus anderen Universitäten eigentlich weltweit habe, mit denen ich sehr gut vernetzt bin und im Zweifelsfall dann weiß, wen ich anrufe und sage einmal, ich habe da ein Problem, wieso? Also gibt es da Zahlen dazu? Gibt es da andere Untersuchungen? Gibt es überhaupt Untersuchungen dazu? Habt ihr irgendwie gibt es da Modelle, die schon evaluiert sind oder fangen wir von vorne an? Und der Vorteil daran ist, dass wir nicht so sehr ein Trial and Error haben. Also es ist nicht so, dass wir einfach blind irgendwo anfangen werden, irgendwas auszuprobieren. Das kann man immer machen. Nur man wiederholt natürlich auch das Scheitern von allen anderen. und erfindet dann irgendwie jedes Rad neu, das es aber eigentlich schon in Hightech gibt. Und insofern glaube ich schon, dass das ein Vorteil ist, aber die Amtsführung schon ein bisschen ändern wird. Das glaube ich schon.
Sowohl die römisch-katholische Kirche wie auch die evangelische beschäftigt, wie es gelingen kann, die Zahl der Schäfchen in der Glaubensherde wieder ansteigen zu lassen. Was ist da die Meinung der neuen evangelischen Bischöfin?
Das ist eine der größten Herausforderungen. Das ist auch in der deutschen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die ja zu den größten und wirklich beeindruckendsten Untersuchungen gehört, glaube ich, sehr klar herausgekommen. Und dort ist es so, dass eine erbitterte Debatte geführt wird. Und ich kenne alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen persönlich, von der einen und von der anderen Seite, dass dort sehr erbittert diskutiert wird, ob eigentlich, also der Befund stimmt einerseits, er stimmt aber auch möglicherweise deshalb, weil die Fragen der Mitgliedschaftsuntersuchungen milieuspezifisch gestellt werden. Also die Frage, glauben Sie an Gott oder bezeichnen Sie sich als gläubig? Da fängt es nämlich schon an. Das ist eine Frage, die von vielen Menschen als viel zu intim empfunden wird und viel zu spezifisch. Und sogar ich als Theologin, also jetzt als Bischöfin sowieso super überzeugte Theologin, meine ich damit, muss sagen, wenn mir so eine Frage gestellt wird, frage ich mich, ob man da eigentlich mit Ja antworten muss oder mit Nein. Weil die Frage irgendwie, die hat eine Art Zumutung in sich, weil sie einen auf einen Buchstaben festlegt. Und für viele Menschen ist es, glaube ich, zu intim, die Frage einerseits, und andererseits aber zu sehr, dann unterschreibe ich alles, was dazu gehört. Und es gibt auch die Vermutung, dass diese Fragen eng gefasst gestellt wurden. So, und wenn man das ernst nimmt und man überlegt, wie könnte man denn sonst fragen, dann würde das ja auch Auswirkungen haben auf die Analyse, was bieten wir eigentlich an? Also um nämlich die weiter gefassten Frageperspektiven auch anbieten zu können. Tun wir das eigentlich? Und da würde ich sagen, ist es, glaube ich, katholisch wie evangelischerseits ziemlich ähnlich, dass die Kirchen seit 200 Jahren ungefähr sich darauf verlassen, dass die Menschen zu ihnen kommen. Und wir denken dann immer, dass wir unglaublich einladend sind. Und wir sind auch einladend. Wir wollen ja auch, dass sie kommen. Wir freuen uns wirklich, wenn sie kommen. Nur die Einladung wird gar nicht als solche gehört, weil die Hürde, in diese Kirche zu gehen, viel zu groß ist. Und von daher ist es kein Wunder, dass in den meisten Kirchen jetzt inzwischen man umzudenken beginnt, dass man sagt, eigentlich müssen wir rausgehen, wir müssen aus den Kirchen hinausgehen und sozusagen schauen, wo Menschen sind, die wir ganz anders treffen, auf andere Weise treffen, als diejenigen, die zu uns kommen. Und ich glaube schon, dass da noch ein ziemlich hohes Potenzial da ist. Die entscheidendere Frage wird sein, ob diese Menschen bereit sind, sich durch Mitgliedschaften an die Kirche zu binden. Das ist aber ein zweites gesellschaftliches Problem, das nicht nur unser Problem ist. Und auch da, glaube ich, spreche ich für beide Kirchen. Das ist, auch wenn die Verfahrensweisen anders sind, das weiß ich. Aber die jungen Menschen binden sich nicht mehr lebenslang. Und das gilt bei uns, das gilt aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen. Und zwar mit der Politik und mit allen anderen großen Playern in der Gesellschaft, weil das geht uns alle an. Also insofern, ich glaube, es stimmt. Und gleichzeitig würde ich mich noch nicht damit zufrieden geben, dass das Potenzial ausgeschöpft ist. Nur, es muss sich wirklich der Gestus von uns ändern.
Was macht für Cornelia Richter ihr Evangelischsein aus? Prägend natürlich die Familie, in der sie aufwuchs.
Also erst einmal, glaube ich, ist es schlicht in ganz vielen Fällen so, wir sind, haben die Konfession, in die wir hineingeboren sind. Wäre ich katholisch geboren, wäre ich vielleicht auch gerne katholisch. Also das muss man, glaube ich, immer vorausschicken, weil das ansonsten diese Konfessionsfrage absurd hoch auflädt. Das andere ist aber, dass je länger ich Professorin für noch dazu Dogmatik bin, ich jetzt schon sehr genau weiß, warum ich evangelisch bin. Und zwar deswegen, weil ich aus erkenntnistheoretischen, aus historischen Gründen gar nicht anders kann, als zu verstehen, dass die biblischen Texte, die gesamte christliche Tradition und damit auch jeder einzelne Satz der Dogmengeschichte und der Dogmatik eine Lebensgeschichte haben. Und ich kann, das ist ja auch mein Job als Professorin, wenn ich Vorlesungen halte, dann erzähle ich praktisch die Lebensgeschichte der Dogmatik, der einzelnen Sätze. Und dann kann ich sehr genau sagen, wo, zu welcher Zeit sind die eigentlich erstmals formuliert worden und warum sind Menschen vielleicht draufgekommen, das zu sagen. Und damit meine ich nicht, können wir in deren Köpfe hineinschauen, können wir natürlich nicht mehr, aber wir können die Diskussionen rekonstruieren, in denen bestimmte Themen wichtig geworden sind. Und dann sieht man natürlich sehr schön, dass bestimmte heute sehr stark im Katechismus festgehaltene Sätze, evangelisch wie katholisch, dass die eigentlich ziemlich jung sind und dass die eigentlich jetzt gar nicht denselben Stellenwert haben wie zum Beispiel trinitätstheologische Sätze oder christologische Sätze. Ja. Und das bedeutet, dass sie in unserer Tradition, wenn ich diese Prozesse ständig am Tisch habe, sehr viel bewusster wahrgenommen werden. Und wenn ich das weiterdenke, dann ist auch zwangsläufig eigentlich verständlich oder zwangsläufig klar, warum bei uns jetzt im 17., 18. Jahrhundert, vor allem mit dem Theologen Friedrich Schleiermacher, eine Tradition eingesetzt hat, wo man diese Intuition von Martin Luther, dass man das eigentlich alles selber denken können müsste, das hat er so noch nicht formuliert. Er hat gesagt, ich muss die Bibel selber lesen können, ich muss sie selber auslegen können. Aber später, Friedrich Schleiermacher hat das dann auf das Durchdenken in der Theologie gebracht, er hat gesagt, es ist schon so, wenn du ernsthaft Theologin oder Theologe sein willst, dann musst du dir zu jedem einzelnen dieser Sätze, musst du dir selbst ein Urteil bilden. Und das bedeutet aber auch, dass kein einziges dieser Urteile und damit auch kein dogmatischer Satz festgeschrieben werden kann, sondern sie sich alle weiterentwickeln, weil sie immer aus einem bestimmten Kontext herausgeschrieben worden sind. Und wenn ich das einmal bis in die Patristik hinein zurückverfolgen kann, wo und wann sich was verändert hat, dann tue ich mir sehr schwer mit einem Lehramt, das diesen Prozess, sagen wir mal, geschlossener hält.
Deutsche Messe nennt man die Gottesdienstordnungen der Reformationszeit, die den abendländischen Abendmahlsgottesdienst in der aus dem Mittelalter überlieferten Form der römisch-katholischen Messe in deutscher Sprache und nach den Vorstellungen der Reformatoren gestalten. Die deutsche Messe und die Ordnung des Gottesdienstes wurde von Martin Luther, dem evangelischen Reformator, 1526 herausgegeben. Sie unterscheidet sich von seinen eigenen Schriften von 3 Jahre vorher durch folgende Dinge. Luther schafft für den gottesdienstlichen liturgischen Gesang neue Melodien. Er weicht von der überlieferten Ordnung der gottesdienstlichen Stücke der Messe an einigen Stellen deutlich stärker ab. Und manche Stücke fehlen bei Luther, zum Beispiel das Gloria in Excelsis und das Halleluja. Ob er diese Stücke implizit mitgemeint hat oder tatsächlich ausgelassen haben wollte, ist unklar. Dass in Luthers Gottesdienstordnung keine Lieder erwähnt werden, muss nicht bedeuten, dass keine Lieder gesungen werden sollten. Im Gegenteil. Der Liedgesang der Gemeinde, zum Beispiel vor und nach der Predigt, während und nach der Austeilung des Abendmahls, ist aus anderen Schriften Luthers und seiner Zeitgenossen belegt. Was sagt denn die neue evangelisch-lutherische Bischöfin Cornelia Richter in der historischen Betrachtung dazu?
Dass Martin Luther so stark umgestellt hat in allen Schriften und auch in der Liturgie auf die Sprache, die Menschen verstehen, hat damit zu tun, dass er, glaube ich, sehr hellsichtig erkannt hat, dass man für das eigene, für die Beziehung zu Gott auch Worte haben muss. Und das bedeutet, dass das Geschehen, das liturgische Geschehen von Menschen ja nicht nur wahrgenommen wird wie auf einer Bühne, die reden da vorne was und die verstehst du auch nicht, aber ist eh schön, sondern dass quasi das, was liturgisch geschieht, natürlich aus der Gemeinde heraus wesentlich mitgetragen wird. Und da ist ja ein Hauptunterschied evangelisch-katholisch, dass bei uns ja nicht der Ritus selber oder auch das Gebäude heilig sind, sondern wenn, dann geht sozusagen die Heiligkeit, Sie sehen aber die, ich mache An- und Ausführungszeichen, die geht von der Gemeinde aus, der Geist, der in dieser Gemeinde sich zum Ausdruck bringt. Und der trägt maßgeblich dazu bei und der kann nur dazu beitragen oder kann sehr viel besser dazu beitragen, sagen wir so, wenn das wenn die Menschen auch verstehen, was sie sagen und was sie glauben. Das ist vielleicht einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass er damit natürlich auch im Bildungsprogramm verbunden hat. Auch die Lieder waren auf Deutsch. Und Sie wissen ja, dass die Lieder, also bis heute, die wir bis heute singen, das sind ja reine Katechismen. Also das ist ja sozusagen Lehrmaterial. Aber singen, warum? Weil die Menschen ja die wenigsten lesen und schreiben konnten. Und das bedeutet, um zu wissen, was du glaubst, ist es wunderbar, das in Liedform auswendig lernen zu lassen. Und Lieder lassen sich leichter auswendig lernen als Texte, die nur ohne Melodie daherkommen. Also das ist, glaube ich, ein ziemliches Großunternehmen, sowohl theologischer als auch bildungsmäßiger Art.
Evangelisches Abendmahl und katholische Eucharistie unterscheiden sich vor allem in der Lehre über die Gegenwart Jesu im Brot und Wein. Katholiken glauben an die Transsubstantiation, die Verwandlung in Leib und Blut Christi. Während Evangelische eine Gegenwart Jesu während des Empfangs bejahen, jedoch nach dem Empfang wieder Brot und Wein sind. Auch gibt es Unterschiede in der Sakramentslehre und der Praxis, was die Teilnahme von Konfessionsfremden betrifft.
Das Abendmahl, auch das ist ja auf evangelischer Seite ein hochfeierlicher Akt, das teilen wir ja. Also das ist nicht beliebig, was man da tut. Und es ist aber ein Akt, in dem wiederum durch die Gemeinschaft der Gläubigen, durch die Gemeinde selbst sozusagen im Zusammenspiel mit Einsetzungsworten Brot und Wein die Gemeinschaft mit Christus entsteht. Und zum einen ist es natürlich die Bitte, komm, Herr Jesus Christus, also die Bitte, komm, es ist nicht klar, er wird nicht fabriziert von der Gemeinde. Das ist ein wichtiger Unterschied, das ist nämlich ein bisschen ein Missverständnis oft. Er wird nicht hergestellt durch die Gemeinde, aber er zeigt sich nirgends anders als in diesem Kreis. Die Mauern oder so könnten auch tot sein, aber das glaubende Zusammenkommen und diese hohe Konzentration auf Brot und Wein, sowohl in der Erinnerung, reformiert sehr stark die Erinnerung, lutherisch auch Erinnerung, aber nicht nur, als auch dann sozusagen diese Gegenwart im Geist, die macht, dass das wirklich das entscheidende, gemeinschaftsstiftende Mahl in den Gemeinden ist bis heute. Das würde ich schon sagen. Und das wird auch in den, ich sage mal, traditionell geprägten Gemeinden auf alle Fälle so erfahren. In den weniger traditionellen Gemeinden wird es, da kennen Menschen oft diese Hintergründe nicht. Und deswegen wird es dann eher zu einem Gemeinschaftserlebnis. Aber das, auf dem kann man ja aufbauen. Da würde ich sagen, das ist eine Frage, wie lange man in einer Gemeinde das Pfarramt inne hat. Und feiern Sie es jeden Sonntag? Nein, wir feiern es nicht jeden Sonntag, sondern es soll gerade deswegen eine herausgehobene Festlichkeit sein. Nicht jeden Sonntag, aber zu hohen Feiertagen auf alle Fälle und natürlich in bestimmten, also verbunden mit bestimmten festlichen Anlässen, würde ich einmal sagen. Deswegen wird jetzt bei der Amtseinführung selbstverständlich Abendmahl gefeiert. Weil das, und zwar deswegen, weil man sagt, diese Amtseinführung, also so ein Neubeginn für die Kirche, zugleich auch eine Last, jetzt sage ich es für mich persönlich, und ein Risiko für alle, es ist immer so, wenn jemand neue solche Ämter übernimmt, dass es da schon gut ist, sich höchstmöglich in die Präsenz Christi zu stellen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Abendmahl gefeiert wird. Aber es hat eine andere Funktion als die Eucharistie bei Ihnen. Da ist ja sehr viel mehr stellvertretender Vollzug des Opfers im Vordergrund. Also insofern ist es eine andere Rolle tatsächlich.
Die Ökumene ist die weltweite Zusammenarbeit und das Miteinander verschiedener christlicher Konfessionen. Wobei Katholiken und die größten Gemeinsamkeiten und die intensivsten Unterschiede in den Dialog bringen. Die Hauptunterschiede liegen in der Rolle der Tradition. Neben der Bibel, auch bindend für Katholiken, aber nicht für Protestanten, der Anzahl der Sakramente, Katholiken kennen 7, Evangelische nur Taufe und Abendmahl. Dem Sakramentenverständnis, besonders beim Abendmahl, dem Amtsverständnis, bei Katholiken ist der Papst das Oberhaupt, bei der evangelischen Kirche die Kirche selbst und der Rolle des Zölibats. Wie beurteilt die neue evangelisch-lutherische Bischöfin in Österreich, Cornelia Richter, den Stand der Ökumene?
Wir erwarten selbstverständlich, dass die katholische Kirche uns als Kirche anerkennt. Und zwar im vollumfänglichen Sinn. Und davon würde ich als Bischöfin auch nicht einen Millimeter abrücken. Das Zweite ist aber, glaube ich, noch etwas anderes. Wir haben unterschiedliche Schauplätze. Und das zeigt sich ja gerade jetzt an den Spaltungen in der katholischen Kirche sehr gut. Wir in den deutschsprachigen Ländern haben eine relativ homogene, milieubezogene Gemeindelandschaft, sage ich mal, vor uns. Deswegen ist es gerade in Deutschland relativ leicht, den synodalen Weg als einen wichtigen und für Deutschland unverzichtbaren eigenständigen Weg zu propagieren. Das ist auf evangelischer Seite vollkommen selbstverständlich. Auf katholischer Seite konfligiert es aber damit, dass diese deutschsprachigen Länder natürlich in einem Weltkontext stehen, der überhaupt nicht so funktioniert, sondern der genau gegenläufig funktioniert und eine Eigenlogik hat. Und ich sage jetzt überhaupt nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist nur so, dass der Clash of Cultures in der römisch-katholischen Kirche vor allem wesentlich größer ist, als er bei uns ist. Es kommt hinzu, dass bei uns ja, wir haben auch Clash of Cultures, wenn Sie jetzt an Pfingstbewegungen denken. Also auch wir haben ja evangelische oder sagen wir mal, ja, evangelisch orientierte Christentümer. Man könnte auch an die USA denken, die ist ein gewisser Fundamentalismus rund um Präsident Trump zum Beispiel. Da haben wir auch Clash of Cultures. Sie sind aber nicht in derselben Weise eine Kirche. Und deswegen ist es wiederum leichter. Also wir sind eine gemeinsame Tradition, aber wir sind nicht eine Kirche.
Abschließend zu einer Frage, die sich manche vielleicht gestellt haben: Warum war die Amtseinführung der evangelisch-lutherischen Bischöfin Cornelia Richter am Samstag nicht in einer Kirche, sondern im Wiener Museumsquartier? Und dazu sagt sie:
Darf kein Missverständnis dazu geben. Also erst einmal, bei uns sind Kirchen keine geweihten Räume. Die Kirchenmauern sind nicht heilig bei uns. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, sondern bei uns ist der Raum geheiligt, in dem der Gottesdienst gefeiert wird, und zwar durch die Gemeinde. Und das bedeutet, wir können überall und zu jeder Zeit Gottesdienst feiern. Das ist ein wichtiges Prinzip. Und es geht jetzt damit einher, dass Wien aber nun mal der Amtssitz ist und dass so ein Event auch gemeindeübergreifend gefeiert werden soll. Und wir haben schon eine riesige Kirche, Gumpendorf. In der kann man aber nicht danach auch noch Wein trinken und Buffet und überhaupt nett und so. Und weil das nicht ging, haben wir nach einer Location gesucht, die alles kann. Das war der einfache Grund, warum wir verschiedene Institutionen angefragt haben und dann bei dem gelandet sind. Es deckt sich auch insofern mit meinem Amtsverständnis, weil ich eben überzeugt davon bin, dass wir wieder stärker zurückkehren müssen zu dem ursprünglichen, tatsächlich ursprünglichen Prinzip, das in den Evangelien erzählt wird, dass Jesus, der war auch nicht an die Synagoge gebunden. Er war Jude, der hätte ja doch auch alles aus der Synagoge heraus machen können. Hat er aber nicht, sondern ist da draußen herummarschiert. An den See und durch die Dörfer und dann schon einmal irgendwie in irgendwelche Städte, aber dann wieder doch an den See. Und das heißt, ganz, ganz viele unterschiedliche Events und auch, ich sage mal, gesellschaftliche Situationen, in die er hineingegangen ist. Und dazu gehörten auch Situationen, die kritisch waren, die überhaupt nicht akzeptiert waren. Also alles, was unter Aussatz, unter Sünde, unter so Zöllner und so Zöck-Gesocks damals, ja, das hätte man nicht, hätte er nicht tun dürfen eigentlich. Das war gegen die Norm und er hat es trotzdem getan. Und ich würde sagen, das müssen wir wieder neu lernen als Kirche. Und ich glaube, das gilt für beide Kirchen. Und das Museumsquartier ist ein idealer Ort für eine bestimmte Verbindung von Kirche, Stadt. Es ist ein Kulturraum, es ist ein Kunstraum, es ist aber zugleich ein kreativer, mit neuen Ideen durchsetzter Raum, wo viele junge Menschen sind. Und das heißt, es ist ein Kreativraum. Und deswegen habe ich es dann sehr schön gefunden, eigentlich, dass es diese Location geworden ist, die ich so vorher gar nicht kannte. Da haben wir gedacht, das ist eine Idee. Der Vorvorgänger, Bischof Bünker, hat ja in einem Kongresszentrum den Gottesdienst gehalten. Das wäre mir fremd gewesen. Da hätte ich gesagt, na, da ist man zu wenig. Also da ist nur Platz, aber sonst nichts. Und im Museumsquartier, würde ich sagen, ist sehr, sehr viel mehr. Wir hätten auch in die Österreichische Akademie der Wissenschaften gehen können. Das hätte wiederum meine Biografie gut mit dem Ort verbunden, aber die ist zu klein. Schlicht zu klein. Und deswegen. Und wir hätten natürlich Wien verlassen können. Es gibt schon, also Bad Gäusern, meine Heimatgemeinde, hat eine der größten Kirchen. Da hätte man auch super feiern können. Das wäre super gelaufen. Dann wäre ich aber nicht in die... hätte ich die Nähe zum Amtssitz und auch die Nähe zu den politischen Akteuren in Wien nicht herstellen können. Und das ist genauso wichtig. Das Signal soll schon sein, wir sind in Wien, wir sind mittendrin und wir möchten mit euch allen ins Gespräch kommen, und zwar auf eine kreative Weise. Ich glaube, das ist die Message von dieser Location.